Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wir sind überrascht von der Wirkungskraft der Medien, die bis eben dahin geht, dass man unter ihrem Namen Statements veröffentlicht?
Nun, also das sind ja dann die Unseriösen. Also da, und die nehme ich ja zum Teil auch nicht zur Kenntnis. Wissen Sie, es gibt so viele seriöse Medien, da will ich die verfassungsfeindlichen Postillen oder die am Rande der Verfassungsfeindlichkeit agieren, auch nicht alle auch noch lesen müssen. Das tue ich auch nicht. Sondern ich habe gefunden, dass die Leitmedien und diejenigen, die die öffentliche Meinung machen, dass die meine Botschaft verstanden haben. Ich kann mich nicht für alles verbürgen, was im Netz steht. Ich bin dort gar nicht unterwegs.
Joachim Gauck 2010, als diverse Joachim Gaucks um Unterstützung im Netz nachsuchten. Also, aber glauben Sie auch heute nicht uneingeschränkt, was Sie meinen, von Joachim Gauck gelesen zu haben? Messen Sie ihn einfach an seinen Taten. Aber das werden wir ja morgen sicherlich genau wissen, ob er den Sprung tatsächlich an die höchste Spitze des Staates springen kann. Alle Beobachter gehen davon aus. Was ist heute im Radio 1 Medienmagazin vom 17. März 2012 real? Sie hören mehr aus der Welt der Medien, aus Barcelona, Mainz, Leipzig und Athen. Und das natürlich wie immer.
Mut zum Hören auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin, das technisch auf einer gedachten Luftlinie Potsdam, Halle, Stuttgart, Basel, Grenoble, knapp an Marseille vorbei, südwestlich nach Barcelona führt. 1500 Kilometer müssen überbrückt werden. Dort sitzt vor einem roten Vorhang mit gelben Kopfhörern mein Kollege Daniel Fiene. Unter Twitter.com Medienmagazin kann man ein Foto davon sehen, eben noch aus Texas von der Southwest für das Medienmagazin berichtet. Ein Hallo nach Katalonien.
Hallo nach Potsdam, hallo Jörg.
Barcelona war ja die letzten zwei Tage das Zentrum des europäischen Radios bei den Radio Days Europe. Thema, was kann man machen, damit das Radio cool bleibt, ohne dass es vielleicht fremd wirkt? Welchen Einfluss hat das auf den journalistischen Nachwuchs, auf die Gewohnheiten der Hörer und auf Geschäftsgrundlagen für kommerzielle Stationen? Daniel, du selbst warst ja auch Sprecher und hast bei dem Thema Making Radio Cool for Young Talent gesprochen. Es ging also um den Nachwuchs. Was war deine Botschaft?
Also ich glaube nicht, dass ein Job beim Radio jetzt weniger attraktiv ist, nur weil es jetzt das Internet gibt. Ich habe da mal kurz meinen Fall geschildert, also dass mein Blog und auch mein Engagement mit den Social Media überhaupt erstmal dazu geführt haben, dass ich im Journalismus und vor allem auch beim Radio gelandet bin. Außerdem gibt es auch, glaube ich, viele Orte, wie zum Beispiel bei den Campusradios, an denen es Nachwuchs gibt, die wirklich das Medium Radio noch im Herz tragen. Und manchmal müssen sich Radiostationen dem Nachwuchs einfach besser öffnen, ihnen vielleicht auch mehr die Hand reichen. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass Chefs beim Radio ihre Leute fordern müssen. Also sie müssen sie auffordern, sich ständig zu überdenken und irgendwie die so vor einer Tag-ein-Tag-aus-Routine schützen.
Aber nicht nur der Nachwuchs soll nachdenken, auch einige Radioentwickler überdenken ja das Radio ständig und sogar die Tatsache, dass Radio nur akustisch vielleicht sein muss oder doch nicht. Beim Blick in das Programm ist mir aufgefallen, dass Visual Radio eine große Rolle spielte bei den Radio Days. Warum?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses ganze Thema Visual Radio nur so ein bisschen auch so ein kleines Träumchen oder ein Wunschdenken der Radiosender oder vor allem der Werbungstreibenden ist. Fakt ist, dass das Visual Radio heute im Alltag kaum eine Rolle spielt, also noch weniger als das Thema Digitalradio. Das sind Radiogeräte mit Display und da werden ja Zusatzinfos angezeigt. Zum Interpreten gibt es Informationen zur Musik, zu den Nachrichten und so weiter. Einige Stationen bieten das eigentlich schon ziemlich lange an, aber die Geräte, die sind wenig verbreitet, da sie relativ teuer sind. Und das war jetzt auch die Botschaft am Kongress, dass es schon bald Geräte unter 100 Euro geben soll. Ich sag mal so, mal sehen.
Möglicherweise kommt ja das Thema Visual Radio durch die Hintertür zu uns, denn diese Begleitinformationen können ja auch über andere digitale Bildschirme zu uns kommen, also über Smartphone, über den Webbrowser oder andere.
Das stimmt. Oder eben über das Auto. Das wäre dann ja im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hintertür. Denn Radio im Auto, das verändert sich ja. Bei einigen Beispielen habe ich dort auch schon Screens mit Visual Radio gesehen. Auf jeden Fall bekommen auch immer mehr Autos Internetanschluss, sodass es eine viel größere Angebotsvielfalt da gibt. Aber ein Projekt, das hat mich auf den Radio Days Europe ganz besonders beeindruckt, nämlich das ist das interaktive Radio im Auto. Das ist ein Forschungsprojekt von Volkswagen, dem NDR und Hitradio Antenne aus Niedersachsen, also sowohl öffentlich-rechtlich als auch privaten Stationen. Und ich habe Petra Marsteller von Hitradio Antenne gefragt, wie ich mir das interaktive Radio vorstellen kann. Und auch hier im Zentrum steht ein kleiner Screen.
Über dieses Screen gibt es verschiedene Radiosender im Angebot. Jeder kann den Sender hören, der sein Lieblingssender ist und kann dann über diesen Sender zusätzliche Inhalte empfangen, die der jeweilige Sender bereitstellt.
Das heißt, ich höre jetzt meinetwegen was in den Nachrichten, ein Thema, was mich interessiert, und das ist dann ja meistens schon nur nach 30 Sekunden zu Ende. Dann kann ich einen Knopf drücken, wenn mir was angeboten wird. Und was passiert dann?
Angenommen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich höre was in den Nachrichten, nehmen wir den Rücktritt von unserem Bundespräsidenten Wulff, das ist noch nicht ganz so lange her. In den Nachrichten habe ich meistens eine Nachricht, vielleicht ein O-Ton, vielleicht noch einen zweiten O-Ton, vielleicht auch einen Kommentar. Jetzt kann ich hergehen und im interaktiven Radio ein Angebot bekommen mit einem kleinen Pop-up. Willst du mehr wissen zu Wulff? Das kann sein alles, was Wulff gemacht hat. Das kann sein, was man ihm vorwirft. Es ist auf jeden Fall ein vertiefender Inhalt, der auch über 24 Stunden mindestens hinweg verfügbar ist. Das heißt, auch in Zeiten, wo ich kein Radio höre, habe ich die Verfügbarkeit über diese Inhalte, die kommen in einem Archiv und kann gucken, steht meine Welt noch oder nicht, wenn ich von der Arbeit komme.
Dieses interaktive Radio soll jetzt in mehreren Schritten verwirklicht werden. Und die ersten Ansätze, die könnten wir vielleicht schon so in 3 Jahren selbst ausprobieren.
Nun habe ich ja die Twitter-Tweets von den Radio Days Europe verfolgt und da fiel mir auf, wie oft eigentlich der Streaming-Dienst Spotify erwähnt wurde. Der ist in dieser Woche ja auch in Deutschland offiziell gestartet. Aber wieso schwebte Spotify quasi über der Veranstaltung, ohne dass der Dienst persönlich vor Ort war?
Ja, und das, obwohl Spotify ja eigentlich im eigentlichen Sinne kein Radio ist. Es ist ja ein Musikstream-Dienst, mit dem ich meinen persönlichen Musikstream zusammenstellen kann. Es gibt also keine Inhalte. Das empfinden wir also erstmal nicht als Radio. Dienste wie Spotify könnten aber das nächste goldene Zeitalter des Radios bedeuten. Das sagte der US-Radioberater Kurt Hansen. Da haben natürlich viele auf den Radio Days gesagt, das sei doch kein Radio. Darauf sagte mir Hansen, dass dies aber bei den Hörern so wahrgenommen werde. Die Mehrheit der jungen Leute scheine, wenn sie sich für Personalisierung oder eine freundliche Stimme zwischen der Musik entscheiden müssten, für Personalisierung zu entscheiden. Vielleicht könne irgendwann jemand diese beiden Dinge zusammenschmelzen und das könnte dann die bevorzugte Wahl werden, soweit Kurt Hansen. Spotify und ähnliche Dienste üben auch gerade ja irgendwie eine große Faszination aus. Ich habe mich schon gewundert, was sie für eine riesige Presse in Deutschland bekommen haben in dieser Woche zum Start. Aber auf der anderen Seite, diesen Kampf um die Ohren, also zwischen Musik und den inhaltlichen Angeboten des Radios, gibt es ja jetzt nicht zum ersten Mal. Die Radiomacher aus ganz Europa geben sich da also auch ganz selbstbewusst.
Aber dann müssen die Sender auch mit richtigen Inhalten punkten, glaube ich. Bist du auch auf inhaltliche Anregungen auf den Radio Days gestoßen?
Ja, da ist mir erstmal aufgefallen, wie traditionell wir da in unseren Strukturen denken. Denn Nachrichten klingen ja bei uns in Deutschland überall ähnlich zum Beispiel. Es werden Meldungen verlesen, mal ist es wie bei einer Behörde formuliert, mal wie bei einer Disco-Durchsage, je nach Sendertyp. Dazwischen gibt es irgendwie alles, aber im Grunde ist die Struktur gleich. In anderen Ländern gibt es da Ausnahmen. Bei NOS, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Niederlande, ist das der Fall. Die bieten 3 unterschiedliche Nachrichtenformate zur vollen Stunde an, je nachdem, für welchen Sender das ist. Und 2 dieser Formate sind Gespräche zwischen Moderator und Nachrichtenredakteur. Wir nennen das auch Kollegengespräche im Fachterminus. Die gibt es dann jeweils zur vollen Stunde. Und das hat sich in meinen Ohren ganz komisch angehört, denn die News, das sind doch eigentlich die News, um es mal so zu sagen. Ich habe da mal mit Giselle Fancan von NOS drüber gesprochen und sie gefragt, ob es nicht auch für ihre Sender ungewohnt war, als dann im letzten Jahr dieses News-Format umgestellt wurde.
For NOS, it was a big shock as well.
Sie sagt, für NOS war das auch ein großer Schock. Sie seien mit der Idee aufgewachsen, dass die Nachrichtensprecher eine Autorität seien. Man dürfe mit den Nachrichten nicht spielen, weil das einfach die Fakten seien. Manchmal gehen die Nachrichtengespräche auch zu weit. Die Moderatoren müssen deswegen ganz genau ihre Rolle und ihre Limits kennen. Sie wüssten aber, dass dies für die Zuhörer funktioniert, solange die Nachricht herüberkomme. Und das ist so, wie es funktionieren soll, sagt Giselle Fancan vom NOS. Also inhaltlich habe ich noch mitgenommen, wie Frühstücksmoderator Christian O'Donnell vom britischen Absolute Radio das neue soziale Netzwerk Pinterest nutzt, um mit seinen Hörern zu interagieren. Das sah ziemlich schick aus, denn für jede Sendung gibt es ein Pinboard, auf dem die schönsten Bilder rund um die Themen der Sendung gesammelt werden. Und die würden dann sich auch rasend in der Community verbreiten.
Vielleicht ganz kurz noch zum Schluss, Daniel. Was war dein größter Überraschungsmoment auf den Radio Days Europe in Barcelona?
Also persönlich hatte ich den bei einem Vortrag über Recherche von Paul Myers vom BBC College of Journalism. Er hat nämlich gezeigt, wie leicht man geheime Profile bei Facebook aufspüren kann. also wenn du dort unter einem anderen Namen aktiv bist, oder aber auch, wir machen ja auch alle gerne Fotos mit den Smartphones und wenn die dann im Netz veröffentlicht sind, dann kann jeder andere auslesen, wo diese Fotos gemacht wurden. Obwohl ich eigentlich wusste, dass das geht, so eine plastische Demo, die hat mich dann doch nochmal ganz schön gekitzelt. Und das war ganz schön faszinierend. Zum Ende gab es noch eine Überraschung, denn im kommenden Jahr, da kommen die Radio Days nach Berlin, also ganz in unsere Ecke. Und das hat mir auch Lutz Kuckuck von der unterstützenden Radiozentrale gesagt.
Berlin kann sich freuen auf ein internationales Publikum. Sehr interessiert in allen neuen Entwicklungen von Radio, sowohl in der klassischen alten als auch in der neuen digitalen Welt. Es ist ein sicherlich Hotspot für die internationalen Besucher, wo ein Erfahrungsaustausch über die neueren Entwicklungen der Märkte stattfindet innerhalb Europas. Ganz spannend, dieses Jahr auch natürlich Social Media, crossmediale Anwendungen. Und ein illustres Publikum, was sicherlich gerne abends die Berliner Straßen unsicher machen wird.
Also wenn bekannte Stimmen auf einmal auftauchen, dann könnten es Radioleute sein.
Genau so ist es.
Das wird dann alles im März 2013 der Fall sein.
Und bis dahin werden wir dich garantiert noch von anderen Medienschauplätzen im Radio hören. Bis hier erstmal vielen Dank, Daniel Fiene in Barcelona.
Ich bin wieder daheim. Du bist draußen frei.
Ja, hallo ihr da draußen am Radio. 1068 Kilometer nordöstlich von Barcelona befindet sich der Mainzer Lerchenberg. Seit dem 15. März, also seit vorgestern, hat das ZDF, das dort wohnt, eine neue Spitze. Markus Schächter ging in den Ruhestand und zwei Begleiter rückten nach. Allerdings jetzt nicht in den Ruhestand, sondern eine Position höher. Mit dem ehemaligen Programmdirektor und nun neuen Intendanten Thomas Bellut sprach in Mainz gestern Werner Lange.
Okay, Bellut, Ihr Vorgänger Markus Schächter prägte den Satz für das Fernsehen, wer nicht ins Netz geht, geht ins Museum. Wie wichtig werden die Möglichkeiten der neuen Techniken in Ihrer Intendantenzeit sein?
Na gut, die wichtigsten Bausteine liegen ja auf dem Tisch. Digitalisierung ist erfolgt, Internet wird immer wichtiger. Das bleibt so, daran müssen wir jetzt feilen. Wir müssen auch im Internet an die Inhalte denken, gucken, wo sind wir besonders wirkungsvoll. Das ist die übliche Programmarbeit, ja, die in kleinen Schritten läuft, aber unheimlich wichtig ist. Und dann wollen wir ein noch wichtiger Player im Netz sein.
Sie kommen aus dem Programm, wollen auch ein Programmintendant sein. Wie viele Neuerungen kann man als großer nationaler Sender den Zuschauer zumuten? Sie streben jährlich 10% mehr junge Zuschauer an.
Das bezieht sich auf die Digitalkanäle und Ihre Frage ist insofern richtig. Die Zuschauer erwarten einen verlässlichen Sender. Ja. Neuerungen dürfen nie überhastet sein und dürfen nie das Gesamtbild beeinträchtigen. Gleichwohl sind sie notwendig. Und Modernisierung heißt für mich, ich will damit genauso die Jüngeren wie die Älteren erfreuen. Denn auch die älteren Zuschauer erwarten ein frischeres Programm. Da bin ich mir ganz sicher, wenn sie auf ein Popkonzert mittlerweile gehen, treffen sie mehr der über 50-Jährigen dort als die jüngere Generation. Es hat sich enorm was verändert, auch in dem Altersempfinden. Die Modernisierung ist also unabhängig von der Verjüngungsdiskussion einfach notwendig.
Verschiedene Politiker stellen in Frage, ob das ZDF so viele digitale Kanäle braucht. Nehmen Sie diese Politikvorstöße ernst?
Ja, klar. Also man muss, wenn man über Gebühren finanziert ist, ist doch die Frage klar, was kriegen die Zuschauerinnen und Zuschauer für diese Gebühren? Ist das alles richtig sortiert? Darüber müssen wir nachdenken. Ich bin nur als Intendant des ZDF sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Digitalkanäle. Ich habe hervorgehoben Neo und Info, die außerordentlich erfolgreich sind. Und das sind interessante Programme, die kein Gegenstück auf dem deutschen Markt haben. Insofern warten wir diese Diskussion gestützt auf diese Ergebnisse gelassen ab. Aber sie ist notwendig, ganz klar. Wir müssen immer die Diskussion führen, auch mit der ARD, wie wir uns noch verbessern können in der Aufstellung.
Sie sprachen da von Optimierung des öffentlich-rechtlichen Systems. Gehen Ihre Gedanken noch weiter?
Ja, also je besser das Gesamtsystem, das sehe ich schon so. Nicht? ARD und ZDF sind untrennbar miteinander verbunden. Das Gesamtsystem muss möglichst gut performen und das erfordert eine Abstimmung. Ja. Ich halte nichts davon zum Beispiel, dass die Hauptkanäle in der gleichen Farbe gegeneinander programmieren. Das wird aber immer Streit geben in Einzelpunkten, aber ich habe den Eindruck, dass auch die ARD-Führung das ähnlich sieht wie ich.
Sie haben als Programmhauptkonkurrent die ARD erwähnt. Auf was muss sich die ARD einstellen?
Ja, dass wir uns immer wieder verändern, erneuern und versuchen, besser zu sein. Ja, in allen Kategorien. Die ARD ist auch gut in vielen Bereichen. Und ich habe früher die Wahlsendung moderiert, viele Jahre lang. Und ich empfand den Wettbewerb mit den ARD-Wahlsendungen als außerordentlich erfrischend und herausfordernd. Viele Qualitätssprünge haben wir erst erreicht, weil wir gesehen haben, die anderen haben das jetzt gemacht, da ziehen wir nach und umgekehrt. Und das möchte ich an dem gesamten Programm so haben. Qualitätswettbewerb ist prima. Er darf nur nicht finanziell zu Lasten der Gebührenzahler gehen. Das ist die Philosophie.
Ihr Vorgänger sagte, dass ein Hauptanliegen seiner Intendantenzeit sein wird, den Osten auch für das ZDF zu gewinnen. Hat Herr Schächter das Ziel mit Ihnen damals noch als Programmdirektor schon erreicht?
Nein, es gibt ja nach wie vor Ungleichgewichte. Ja, die Privatsender, vor allem RTL, sind im Osten besonders stark. Trotzdem haben wir uns ein Stammpublikum erarbeitet im Osten, in den Bundesländern. Und das sollten wir weiterhin ausbauen. Ja, aber ohne, dass wir den Formaten der Privatsender, die besonders erfolgreich sind, im Osten hinterherlaufen. Das ist ja insbesondere das Tagesprogramm und unterhaltende Formate. Da gibt es halt Unterschiede. Das würde den Zuschauern im Osten sicherlich auch nicht gefallen, wenn wir dem hinterherlaufen würden.
Sie haben als Nachfolger Ihres früheren Postens als Programmdirektor Herrn Himmler vorgeschlagen. Haben Sie mit ihm abgesprochen, welche Prioritäten er in seiner Arbeit setzen soll?
Er ist schon jetzt einer meiner engsten Mitarbeiter gewesen in der Programmdirektion. Natürlich sind wir im ständigen Austausch. Nur er ist 41 Jahre alt, hat seine Vorstellung von modernem Fernsehen und ich werde ihm schon den Freiraum lassen, das zu entwickeln und werde das natürlich mit ihm diskutieren. Aber das ist, sehe ich als Chance, jemanden, der gerade mit Neo diese Erfahrung gesammelt hat und in diesem Lebensphase sich befindet, neue Anstöße zu bekommen.
Die Politik hat oft kritisiert, dass ARD und ZDF Gleiches zur gleichen Zeit machen. Wie gehen Sie damit um?
Das will ich eben nicht. Ich will keine Doppelübertragung von königlichen Hochzeiten. Doppelübertragungen gehen eigentlich nur, wenn es um wichtige gesellschaftliche Anlässe geht. Hochzeiten gehören eigentlich nicht dazu. Ich hoffe, die ARD nimmt unser Angebot an. Das haben wir schon ausformuliert. Das liegt der ARD vor. Und das Gleiche gilt für das Silvesterkonzert aus Dresden. Die ARD sendet zur gleichen Zeit, obwohl wir schon seit den 70ern dort unser Konzert senden, aus Berlin. Ich sage jetzt nach den ganzen Diskussionen leid. Wir bieten an, wir verzichten dies Jahr, gehen auf den 30. Dezember, bleiben aber der Staatskapelle in Dresden treu und Christian Thielemann werden noch viele Jahre mit denen zusammenarbeiten und hoffen, dass wir dann das Jahr drauf das Silvesterkonzert machen und dann die ARD wieder das Jahr drauf. Ein schönes System des Abwechselns. Und das müsste doch funktionieren und ich bin mir sicher, die ARD macht das.
Haben Sie mit Frau Piel schon mal darüber gesprochen oder wird sie jetzt überrascht?
Ich habe schon ihr gegenüber mit der Friedensfahne gewunken in diesem Bereich. Aber der Frieden bezieht sich nur auf die Absprache, nicht auf den Qualitätswettbewerb. Da sind wir ganz unfriedlich.
Der Medienmann der Woche.
Der hieß Thomas Bellut, ist der neue Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens und Sie hörten ihn im ersten Interview fürs Radio 1 Medienmagazin mit Werner Lange.
Oh, Lordy, trouble so hard. Oh. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und wir gehen einfach mal 326 Kilometer nordöstlich von Mainz ausgerechnet nach Leipzig. Dort findet ja zurzeit die Buchmesse statt und mich interessierte in Leipzig, als ich vorgestern da war, ob es vielleicht der Buchbranche ähnlich geht wie der Musikbranche vor Jahren, als man überlegte, investieren wir ins digitale Geschäft oder sind wir ein bisschen selbstverliebt in unsere Musik auf PVC oder auf CD-Tonträgern. Und bei der Buchbranche hat man ja so ein bisschen den Eindruck, der geht's ganz gut. Gelesen wird immer überall und vor allen Dingen da, wo man keinen Strom kriegt oder wo der Akku schnell alle ist, ist das Buch nach wie vor beliebt. Aber vielleicht ist das ja auch nur so ein Gefühl und deswegen orientierte ich mich mal so ein bisschen erstmal bei einem Verlag, dem Heine Verlag, daran, dass er ja eigentlich Bücher herstellt, die besonders bei Frauen beliebt sind. Und man hat gehört, dass auch die E-Book-Käufer weiblich sind und vornehmlich auch eher so im Bereich 40, 50 angesiedelt sind. Also mitnichten die Nerds sind, die irgendwo am iPad-Laden anstehen und meinen, jetzt hier ganz cool Bücher lesen zu wollen. Nein, die eigentlichen Buchleser sind völlig unspektakulär. Und ich fragte den Verleger von Heine, den Verlagsleiter Ulrich Gensler, wie er das einschätzt.
Ganz klar ist gerade in der Belletristik die weibliche Leserschaft die größte Zielgruppe. Und da ist es, glaube ich, nicht aus der Luft gegriffen, dass die auch im E-Book-Bereich die riesige Zielgruppe sind. Kommt natürlich immer auf die Stoffe an. Was ich jetzt gerade mal gelesen habe, war eine Erhebung. Und da war interessant zu sehen, dass die über 50-Jährigen als Zielgruppe eher E-Books lesen als die zwischen 40 und 50. Wo ich mich selbst auch drüber gewundert habe, ja, dass man da so eine feine Unterscheidung gemacht hat. Unsere These ist ja sowieso, alles was sehr gut im Printbereich, im physischen geht, funktioniert dann letztlich auch im E-Book-Bereich. Also die Parallelen sind im Moment so der überwiegende Faktor. Und nach dieser Logik sind natürlich die Leserinnen, die bestimmte physische Bücher kaufen, die sind dann auch im E-Book-Bereich sehr weit vorne.
Nun könnte man ja vermuten, dass ein E-Book zwei Vorteile hat. Zum Ersten, man kann es updaten, also gut geeignet für Fortsetzungsromane vielleicht sogar, also für mehrteilige. Und E-Books sind eher, sagen wir mal, für den alltäglichen Gebrauch. Man kann das wieder löschen und vergessen, während man ein Papierbuch dann doch eher in die Schrankwand vielleicht stellt, damit auch so eine gewisse kulturelle Bildung assoziiert anderen Menschen. Unterscheiden Sie letzten Endes beim Publizieren schon danach? Sortieren Sie danach oder ist Ihnen das in der Tat egal, ob das ein Papierspeichermedium ist, um es mal physikalisch zu sagen, oder ein elektronisches Buch?
Ja, das ist bei uns sehr einfach. Wir versuchen einfach jedes Buch, was wir veröffentlichen, auch als E-Book zu veröffentlichen. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen und die liegen dann darin begründet, dass vielleicht so viele Bilder drin sind, dass sie im EPUB-Format nicht funktionieren oder dass dieses Buch sich dann von dieser rein praktischen Seite nicht eignet. Aber von der Leserschaft versuchen wir einfach jedes Buch immer auch als E-Book anzubieten.
Den umgekehrten Weg gibt es nicht, dass Sie erstmal testen im Markt, gibt es dafür überhaupt Interesse als E-Book, ne? Und dann drucken wir es, sozusagen veredeln es, indem wir es mit der Weihe des Papierbuches versehen?
Das ist vielleicht ein Blick in die Zukunft, aber im Moment noch nicht.
Ein Blick in die Zukunft des Sachbuches wollte ich auch noch werfen, weil eigentlich ist das E-Book ja der natürliche Freund des Sachbuches. Das wird gleich deutlich im Gespräch mit Christoph Links vom Christoph Links Verlag aus Berlin. Und ihn fragte ich, ob das eigentlich nicht eine ideale Vertriebsform ist für ein Sachbuch.
Natürlich ist das E-Book eine gute Vertriebsform für Leute, die gern digital unterwegs lesen. Und für uns Verleger auch, wenn wir damit kostengünstig nochmal Titel aktivieren können, wo sich eine Printauflage nicht rechnen würde. Aber wir bleiben eben als Sachbuchverlag ein Unternehmen, das substanzielle Hintergrundinformationen liefern will und nicht den aktuellen Tagesmedienkonkurrenz macht. Insofern wollen wir auch nicht jeden Monat ein Sachbuch updaten. Daher werden wir sicher in Zyklen arbeiten, wie jetzt auch mit halbjährlichen oder jährlichen Aktualisierungen. Aber es ist ein eigenes Medium neben dem schnellen Tagesgeschäft der Nachrichtensender und der Hörfunkprogramme.
Aber ich kann mich erinnern, der Christoph Links Verlag hat seinerzeit in Mitte der 90er Jahre ein Buch herausgebracht, eine Art Lexikonteil, wer ist wer in der DDR, wo man sehr schnell nach bestimmten Sachbegriffen und Namen recherchieren konnte. Und es war wirklich ein Mehrwert, elektronisch zu publizieren. Ist das für einen Sachbuchverlag nicht grundsätzlich interessant, dass man schnell auffindbar nach Schlüsselworten, nach aktuellen Daten suchen kann?
Absolut, deswegen erscheint ja jedes Sachbuch bei uns immer seit letztem Jahr sowohl in der Druckform als auch in der digitalen Form als EPUB, weil es tatsächlich bessere Recherchemöglichkeiten gibt. Aber lange Texte und auch kompliziertere Zusammenhänge lesen sich erfahrungsgemäß am Papier besser und in ruhigerer Umgebung, zumal wenn man den ganzen Tag im Büro am Bildschirm arbeitet, dann will man zum Feierabend auf der Couch in der Badewanne unterwegs nicht auch nochmal elektronisch lesen. Und bisher ist es so, dass die gedruckten Bücher sich noch wesentlich mehr verkaufen als die elektronischen. Wir als Verlag verkaufen im Moment 500 gedruckte Bücher am Tag beispielsweise, aber nur 5 elektronische.
Kann ja vielleicht am schlechten Marketing liegen.
Das sehe ich nicht so. Wir haben inzwischen eine digitale Auslieferung. Wir sind auf allen großen Plattformen vertreten.
Wie viel?
Unsere digitale Auslieferung liefert an über 100 Plattformen und da sind alle großen darunter. Aber es ist eben so, dass viele Menschen nach wie vor diese gedruckte Fassung bevorzugen und nur jene, die mit dem Buch auch arbeiten wollen, die eben recherchieren wollen, die Zitatpassagen rauskopieren wollen, wenn Sie denn die Quelle bitte auch ordentlich angeben, dann ist es hilfreich. Aber für die Freizeitlektüre hat sich das elektronische Medium in Deutschland bisher noch nicht durchgesetzt. Das kann sich mit den neuen Tablet-PCs, die nun auch preiswerter daherkommen, ändern. Aber insgesamt hat der deutsche Buchhandel im vergangenen Jahr einen elektronischen Umsatz, der bei 1% liegt. Und wir erwarten fürs nächste Jahr 3 bis 3,5%. Aber es ist nicht so, dass schon alle in ihrer Freizeit am Feierabend nochmal vorm Schirm sitzen wollen, sondern da hat das gedruckte Buch nach wie vor seinen Wert.
Und dann habe ich mir noch eine dritte Meinung eingeholt zum Thema E-Book am Stand des Aufbauverlags, gleich in der Nähe vom Christoph Links Verlag in der Halle 5 auf der Neuen Messe in Leipzig. Und hören wir doch mal, was der Verlagsleiter sagt, René Strien, den ich ebenfalls nach der Beobachtung im E-Book-Markt fragte.
Also erstmal, dass der digitale Bereich ein extrem vitaler ist, das ist klar, dass also in Prozentzahlen unglaubliche Zuwächse dort sind. Ist auch klar. Dass keiner ganz genau weiß, wo das hinläuft, ist auch klar. Auch das Beispiel USA funktioniert nicht 1:1. Da gibt es einzelne Titel bereits jetzt, sogar in der Belletristik, die schon bis zu 50% im Download-Bereich liegen. Das ist aller Voraussicht nach bei uns nicht ganz so. Es ist eher so, dass es titelspezifisch höhere, schon mal bis zu 20% in Ausnahmefällen, also Download-Quoten gibt. Und das wird sicherlich auch steigen. Aber einen Abgesang auf das Papierbuch gibt es überhaupt keinen Grund für. Denn es gibt so viele Vorteile, die Papierbücher haben. Ist auch anders als bei dem Vinyl. Nostalgische Qualitäten, vielleicht ein bisschen besserer Klang. Nein, das Buch braucht keine Elektrizität. Ich muss das gar nicht alles wiederholen. Man kennt die Argumente, die aber im realen Leben auch eine Rolle spielen. Und selbst wenn das Lesegerät billig war, Sie möchten das nicht irgendwo an den Sandstrand mitnehmen etc. Also ich glaube, mal von haptischen Dingen und nostalgischem völlig abgesehen, dass das Buch in seiner Funktionalität unschlagbar ist. Ja, es ist ergänzbar und es wird dem Buch auch etwas abgenommen werden. Deswegen kümmern wir uns als Verlage ja auch um den digitalen Bereich. Aber wir brauchen uns, glaube ich, für die nächste Zeit keine Gedanken zu machen, ob es keine Bücher mehr gibt.
Aber vielleicht aus einer anderen Ecke, dass Autoren sagen, ich brauche keinen Verlag mehr, weil ich kann mit Amazon ganz, ich sag mal, mit übertrieben 3 Mausklicks meinen Text selbst veröffentlichen, habe eine viel höhere Gewinnspanne letzten Endes. Amazon kriegt zwar unter Umständen 65%, aber wenn ich da noch ein bisschen höher gehe, höherpreisig, dann steigt auch der Gewinn für mich. Warum brauche ich den Aufbauverlag, wenn ich selbst zum Verleger werden kann?
Keiner braucht irgendetwas, aber es gibt gute Gründe, sich einen vernünftigen Verlag zu suchen. Übrigens mehr im Internet denn irgendwo sonst, weil das der große Vorteil, die Vielfalt ist, ist zugleich an der Stelle auch der Nachteil im Internet. Wo finden Sie etwas, von dem Sie wissen, dass es eine Grundqualität hat, dass es Sie nicht Ihre Zeit kostet umsonst, sondern dass es jemanden gegeben hat, der etwas vorher schon ausgesucht, schon vorab auf einen bestimmten Level mitgebracht hat? Wo finden Sie etwas, wo Sie auch wissen, ach, wenn ich dahin gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas finde, was meinen Ansprüchen entspricht, relativ hoch ist. Und was die Autoren angeht, die können alle machen, was sie mögen. Und es gibt auch Autoren, für die das bestimmt der geeignete Weg ist. Es gibt eine andere, viel größere Menge von Autoren, die großen Wert auf das legen, was ein Verlag für sie tut. Unter anderem mit ihnen Bücher entwickeln, unter anderem sie dazu bewegen, das beste Buch, das ihnen möglich ist, zu schreiben. Und für sie Dinge zu übernehmen, die sie vielleicht gar nicht selber machen wollen. Nicht nur Leser zu ihnen hinzuführen, sondern dann auch Geld zu kassieren. Verleger legen vor, wir wissen, wo es herkommt, also auch sie vorab zu bezahlen und so weiter und so weiter. Also es gibt eine Grundkompetenz und eine Grundfunktion eines Verlages, die durch das Internet nicht überflüssig wird, sondern eher noch nötiger.
Also gut, dachte ich, die Printbranche, die Papierbuchbranche ist optimistisch, dass beides geht, Papier und ein bisschen E-Book-Vertrieb. Aber als ich dann so vorbeiging an diversen Reiseführerhersteller, dachte ich mir, das hat doch bestimmt keine Zukunft, das ist doch alles Papier, das geht doch mit einer App viel einfacher. Warum muss ich mich noch mit viel Papier und Büchern rumschlagen, wenn ich irgendwo raufklicken kann und dann sagt mir eine App, wo das beste Restaurant ist, wo verschlungene Wege sind zu einem Szenelokal zum Beispiel. Und justament in diesem Augenblick lief ich an einem Stand vorbei von Mo Media GmbH und da war beides angeboten. 100% nennt sich dieser Reiseführer, City Guide, und dann mehrere Städte, zum Beispiel Berlin habe ich gerade in den Händen. Und dann gibt es innerhalb dieses Buches auch die Möglichkeit, eine Smartphone-App runterzuladen. Und das fand ich dann wieder ganz interessant, fragte aber am Stand von Mo Media Klaus Fürräder, Marketing- und Vertriebsleiter von 100% City Guides, ob er denn den Käufern nicht zutraue, dass sie nur mit einer App durch die Stadt gehen.
Also erstmal, dass der digitale Bereich ein extrem vitaler ist.
Das ist oh Gott, also da sind jetzt sind wir in den Gefängen des digitalen Bereichs. Das machen wir folgendermaßen. Wir sind ja eine Live-Sendung, jetzt hier schnell noch eine Datei hochzuladen, das dauert mir echt zu lange. Machen wir Folgendes, Sie hören den Podcast und dann verlosen wir im Podcast 3 von diesen City Guides.
Ja, da muss man ein bisschen die Geschichte der Guides kennen. Das ist ein extrem erfolgreiches Produkt, das ursprünglich aus Holland kommt und ist ursprünglich als Papierguide verlegt worden. Und ist so ein bisschen, wie sagen, der Städteführer für die Internetgeneration, weil er wirklich zu quasi 100% aus Insider-Tipps besteht und das zusammenfasst in 6 Spaziergänge, in 6 typische Stadtviertel. Und in Berlin zum Beispiel eben nicht nur ich die typischen Sehenswürdigkeiten geboten bekommt, sondern auch Kreuzberg 36, Kreuzberg 61, Prenzlauer Berg. Und das Produkt ist in Holland so erfolgreich, dass es über 42% Marktanteil hat. Und wir haben jetzt uns entschieden, das in Deutschland auf den Markt zu bringen. Parallel gibt es in Holland diese App schon. Und wir haben jetzt für den deutschen Markt ein Kombiprodukt gemacht, wo es letztlich den Guide gibt, den Papierguide, aber die App eben in Form eines Download-Codes zusammen mit dem Papierguide.
Und Zwischenfrage, trauen Sie dem Deutschen nicht zu, dass er nur mit einer App durch die Stadt geht?
Ja, das trauen wir ihm schon zu, aber wir sehen das eher als ein komplementäres Produkt. Die App hat letztlich alle Adressen und alle Tipps, die wir im Papierguide haben, auch. Aber die verbindenden Texte, also die Spaziergänge, die Karten im Überblick, das ist mit einer App letztlich doch immer noch ein bisschen schwieriger zu handhaben, als das mit einem Papierguide der Fall ist. Und wir sehen eigentlich die App eher als Ergänzung zum Papierguide, wenn man mal abends unterwegs ist und nicht das Buch mit sich mitschleppen will zum Beispiel. Oder wenn man eben eine Stadt zum wiederholten Male besucht und sich eigentlich schon besser auskennt, dann hat man vielleicht die App dabei. Aber für den Touristen oder denjenigen, der das erste Mal in der Stadt ist, ist immer noch der Papierguide eigentlich die von uns favorisierte Variante. Aber wir sehen natürlich schon auch, dass sich der Markt in diese zwei Richtungen entwickelt und wir haben beide Optionen sozusagen, die wir in Zukunft weiterentwickeln werden. Und sind da eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich so eine Idee auch durchsetzen kann.
Was ist denn der große Vorteil, Sie haben es kurz angedeutet, aber des Speichermediums Papier?
Na, erstens glaube ich, dass die Art dieser sequentiellen Herangehensweise und des Lesens und sich an ein Thema annähern, was sehr Gelerntes ist. Das Digitale, immer nur punktuell auf eine Information zuzugreifen, ist zwar ganz praktisch, aber es ist nicht sehr benutzerfreundlich in meinen Augen. Also ich glaube schon, dass das Buch nach wie vor gravierende Vorteile hat gegenüber einer App zum Beispiel. Es kann allerdings natürlich sein, dass sich die Konsumgewohnheiten mit der Zeit so sehr ändern, dass sagen wir, vor allem jüngere Leute viel lieber mit einer App unterwegs sind als mit einem Papierguide. Und wir sind eigentlich für beide Optionen offen sozusagen.
Ich kann Ihnen noch einen Grund nennen, warum man lieber mit einer App vielleicht rumläuft als mit Papier, weil zum Beispiel die Flugindustrie immer mehr Restriktionen einführt, dass man, sagen wir mal, wenn man billig reisen will, am liebsten nur noch mit Handgepäck reisen will. Und dann, wenn man 3 Länder besucht, ist dann schnell das Übergewicht dazu zu buchen. Und hier hat man eben sehr komfortabel, punktgenau, zumal wenn sie intelligent ist, die App auch Vorschläge macht, doch ja, mit seinem Smartphone alles beisammen, was man braucht.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr intelligente App. Trotzdem bietet das Buch noch gewisse Add-ons, die die App einfach so nicht bieten kann. Und unsere Zielgruppe sind vor allem eben die Städtereisen. Das sind Leute, die eben gerade jetzt mit dem Internet übers Wochenende mal, was weiß ich, nach Paris fliegen oder nach London fliegen mit EasyJet. Und die brauchen, glaube ich, dann auch keine drei Führer, sondern denen genügt einer. Und den kaufen sie sich am Flughafen, da sind sie gut bedient und für abends haben sie die App dabei. Das ist für uns die optimale Kombination.
Soweit also hier exklusiv im Podcast das Interview mit Klaus Föder, Marketing- und Vertriebsleiter dieser Reiseführer, dieses Kombiproduktes. Was müssen Sie also nun machen, wenn Sie eins der drei Verlosungsexemplare bekommen wollen? Zeigen Sie Internetkompetenz, suchen Sie die 100% City Guides, die Homepage im Netz, suchen Sie sich dann aus den Städtezielen, es sind 12 Städte, die Stadt Ihrer Wahl heraus, gehen Sie anschließend zum Kontaktfeld des Medienmagazins auf radio1.de und versehen Sie Ihre Wunschstadt mit Ihren Adressdaten. Und mit etwas Glück gehören Sie dann zu den drei Gewinnern. Sie können natürlich auch eine Stadt tippen, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich geringer, dass Sie auch zu den Gewinnern gehören. Denn eine wichtige Stadt fehlt zum Beispiel noch, aber dazu gleich mehr, wenn Sie wieder in das laufende Programm hineingeblendet werden. So, und jetzt rund 1700 Kilometer südöstlich von Leipzig entfernt, unser letzter Punkt für heute im Medienmagazin im Hotspot Athen, bin ich jetzt verbunden mit Medienmagazin-Reporterin Eleni Klotzikas, die für mehrere Wochen in der Euro- und Finanzkrise den griechischen Journalismus aus direkter Nähe beobachtet. Eleni, gibt es denn in Zeiten der Krise überhaupt noch guten Journalismus in Griechenland?
Den gibt es Gott sei Dank und das ist auch das Einzige, was man hier das Gefühl hat, dass hier noch funktioniert, wenn man das mal überspitzt sagen darf. Es gibt eine Vielzahl von Journalisten, die für Zeitungen und Fernsehsender und Radiostationen arbeiten, die natürlich in den letzten Monaten massive Lohnkürzungen hinnehmen mussten, die aber auch gerade deshalb Kampfgeist zeigen, um die Missstände in ihrem Land aufzudecken. Immer häufiger kommen Korruptionsskandale in der letzten Zeit ans Licht der Öffentlichkeit und nicht etwa, weil die Justiz diese aufdeckt, sondern weil die Journalisten sich dahinter klemmen und das an die Öffentlichkeit bringen und nachbohren. In der Tageszeitung Kathimerini wurde gestern kritisiert, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, nachdem endlich und innerhalb von 4 Monaten die Korruptionsfälle im öffentlichen Dienst, zum Beispiel bei Finanzämtern, Krankenkassen, praktisch endlich mal verurteilt werden sollten, aber dass dieses Gesetz nicht angewandt wird. Ja? Die Gerichte streiken sowieso jetzt einen Monat, aber auch die Staatsanwälte haben kein Interesse, endlich mit der Korruption aufzuräumen. Und darüber habe ich auch mit dem Journalisten Tasso Teloglu gesprochen. Der ist Investigativjournalist bei einer Magazinsendung auf dem Sender Sky, die er redaktionell verantwortet und moderiert. Das hat er mir dazu gesagt.
Im Prinzip, wir haben keine unabhängige Justiz. Die Justiz ist von der Exekutive abhängig. Und die Exekutive will keinesfalls, dass ein Korruption-Großfall zum Beispiel zur völligen Beleuchtung kommt. Das interessiert die Exekutive nicht, weil meistens hat die Exekutive ihre Finger mit und hat sie mitverdient. Nicht alle, aber einige. Der zweite Grund ist, dass weil die Exekutive kein solches Interesse hat, hat sie über Jahre die Ausrüstung der Justiz mit den entsprechenden Mitteln vernachlässigt. Das heißt, es gibt keine Experten, es gibt keine Räumlichkeiten, es gibt keine Internetverbindungen. Es gibt auch Anwälte, die überhaupt keine Büros haben, sie arbeiten zu Hause.
Aber wenn Journalisten so etwas an die Öffentlichkeit bringen, regt das nicht die Bevölkerung auf? Kommt da nicht etwas ins Rollen? Macht das nicht irgendwie wach?
Naja, wenn die Justiz nicht funktioniert, dann fehlt schon mal eine wichtige Säule der Demokratie. Es fehlen sowieso hier viele wichtige Säulen der Demokratie. Viele Griechen.
Und das im Land der Demokratie eigentlich, ne?
Ja, hier stehen ja auch viele antike Säulen, aber die Säulen der Demokratie fehlen teilweise. Ja, viele Griechen, mit denen ich Kontakt habe und mit denen ich spreche, die haben es wirklich satt, ja, sind von diesem ganzen politischen System und überhaupt von diesem System hier selbst so angewidert, dass sie teilweise den Fernseher lieber ausschalten, ja, wenn sie wieder mal von einem neuen Skandal hören, um sich einfach nicht mehr aufzuregen, denn sie haben auch gar keine Kraft mehr, sich überhaupt noch darüber zu ärgern, denn sie haben das Gefühl, dass es sich sowieso nichts ändert, ob der Journalist das jetzt nun recherchiert oder nicht, ja. Es ist so eine Art Ohnmacht, von der die Menschen befallen sind, denn sie sind ja gewohnt gewesen, ja, dass an den Schaltstellen der Macht Leute sitzen, die nur funktionieren, wenn man ihnen einen kleinen Umschlag mit Geld in die Hand drückt. Und das funktionierte vom großen Politiker bis hin zum kleinen Beamten der Steuerbehörde oder Lizenzvergabestelle bis hin teilweise, was ich gehört habe, zum Krankenhausarzt, der erst anfängt zu operieren, wenn ihm die Angehörigen wirklich einen Geldumschlag in die Hand drücken. Das Einzige, was die Leute hier mitbekommen, ist natürlich, dass sich die Löhne massiv verringern und das befördert dann fast eher noch die Korruption, als dass es sie verringert.
Diese Woche erreicht uns ja in Deutschland die Schlagzeile, dass es um den Bestechungsskandal mit Siemens eine Einigung mit der griechischen Regierung gegeben habe. Siemens erlässt griechischen Institutionen 80 Millionen Euro Schulden und will mit weiteren 90 Millionen Euro die Bildung fördern und die Korruption in Griechenland bekämpfen. Also das heißt, Siemens bekennt sich schuldig, aber gibt es auf der griechischen Seite jemand, der sich schuldig bekannt hat, das Schmiergeld angenommen zu haben? War das vielleicht auch ein Thema in den griechischen Medien?
Der Siemens-Skandal war hier schon vor vielen Jahren ein großes Thema und ich sage auch mal, hier waren es auch wieder die Journalisten, die die Aufklärung vorangetrieben haben, nicht etwa die Staatsanwälte, die Justiz. Allen voran auch der Journalist Tasso Teloglu, der darüber ein Buch geschrieben hat und der für seine Recherchen extra nach Deutschland gereist ist und zusammen mit den Journalisten der Süddeutschen Zeitung die Sache aufzuklären und darüber in den griechischen Medien zu berichten. Dadurch wurde der Skandal erst öffentlich und dadurch kam auch erst die Justiz, kam auch erst unter Druck und musste sozusagen handeln.
Ohne unsere Recherchen mit dem Kollegen Klaus Ott von der Süddeutschen Zeitung wäre damals die Staatsanwaltschaft Athen noch langsamer bei der Abfragung der Dokumente griechischen Interessen bei der Staatsanwaltschaft München gewesen. Also erst brach die Hölle los und dann fuhren die Staatsanwälte nach München, um die Akten zu holen, obwohl schon seit 8 Monaten die Münchner Staatsanwaltschaft die Athener Staatsanwaltschaft benachrichtigt hat, dass es hier Material gibt.
Aber wurde das Material irgendwie jemals ausgewertet? Gab es strafrechtliche Konsequenzen für die bestochenen Politiker in Griechenland?
Naja, von den 57 Millionen Euro, die nachweislich von Siemens von seinen schwarzen Konten nach Griechenland transferiert hat, konnte nur ein Bruchteil identifiziert werden. Der ehemalige Postminister Mandelis zum Beispiel bekam satte 400 Millionen Euro Schmiergeld. Mit einer weiteren Million unterstützte Siemens im Jahr 2000 die Wahlkampagne der PASOK-Partei. Und wo die restlichen 55 Millionen Euro Schmiergeld hingegangen sind, das kann man leider nicht nachweisen. Tassos Teloglu und auch andere Journalisten vermuten, dass es bare Geldgeschenke sind, die wirklich in Koffern, also wie man sich das aus einem Film vorstellt, im Flugzeug mit einem Koffer, jemand da sitzt und das Geld hier reinschleust und dann einem Politiker in die Hand drückt. Das lässt sich aber alles leider nicht nachweisen. Und das Problem ist allerdings, was auch viele hier wütend macht, dass auch die bereits aufgeklärten Tatbestände, dass es auch dafür keine rechtlichen Konsequenzen gibt. Es gibt nämlich in Griechenland ein Gesetz, wonach nach 2 Legislaturperioden ein Delikt eines Politikers verjährt. Und das heißt, da die Justiz ja hier auch sehr langsam arbeitet, wenn überhaupt, sind so gut wie alle Schmiergeldskandale von Politikern in den letzten Jahren verjährt. Somit auch praktisch der Schmiergeldskandal des Postministers, der nachweisliche Gelder von Siemens bekommen hat.
Kämpft also der griechische Journalismus gegen Windmühlen? Gibt's Hoffnung in Athen?
Die gibt es, aber es geht alles nur sehr langsam voran. Die Siemens-Affäre hatte zum Glück auch etwas Gutes, nämlich dass bei der Athener Staatsanwaltschaft nun eine Abteilung für Wirtschaftsdelikte eingerichtet wurde, in der fast nur Frauen arbeiten, die sehr motiviert sind. Ihnen fehlt aber das Personal und die technische Hilfe, dass sie bei der Arbeit unterstützt werden und auch die Expertise. Und das, sagen viele, wäre wirklich eine Griechenlandhilfe, ja. Denn vieles verloren gegangene Geld, was wirklich durch Korruption bei den Finanzämtern verloren gegangen ist, und da lief die Bestechung und läuft sie auch immer noch besonders gut, hätte Griechenland gebraucht, ja, anstelle dieser verzinsten Darlehen, die wiederum an die Bedingungen geknüpft sind, die eigentlich fast nur zulasten der arbeitenden Bevölkerung gehen, der Rentner und der Arbeitslosen. Das Erste, was hier nach dem Griechenland-2-Paket verabschiedet wurde, sind keine Korruptionsgesetze, Antikorruptionsgesetze oder Taskforce, um sozusagen einen funktionierenden Staat aufzubauen, sondern nein, das Arbeitslosengeld wurde von 480 Euro auf 360 Euro gesenkt. Das bekommt hier ein Arbeitsloser ein Jahr lang. Danach ist wirklich Schluss und auch er bekommt auch nicht mehr als 360 Euro. Also davon muss die Miete bezahlt werden und das Essen und alles. Und der Mindestlohn für Berufseinsteiger wurde auf netto 450 Euro gesenkt. Also das sind dann die Maßnahmen, die Griechenland retten sollen. Und da fragt man sich, ob das wirklich Griechenland hilft, weil allein durch Schwarzgeld gehen in Griechenland jährlich 500 Millionen Euro Steuern verloren.
Es bedarf Änderung einer Mentalität und Umbau des ganzen griechischen Staates. Es bedarf einer Generation. Und das Problem ist, dass solche Änderungen, die eine Generation brauchen, wir gezwungen sind, sie innerhalb von ein paar Jahren durchzuführen. Das ist unser Problem.
Wie das Parallelogramm der Kräfte zwischen denjenigen ist, die diese Medienunternehmen besitzen, die meist irgendwie Unternehmer sind, Bauunternehmer oder reiche Räder, und der arbeitenden Bevölkerung, in dem Fall natürlich die Journalisten, die ihren Kampfgeist nicht unter den Teppich kehren und auch trotz Lohnkürzungen weiterarbeiten und Missstände aufdecken. Darüber dann mehr in den kommenden Wochen.
So soll es sein. Eleni Klotzikas berichtete aus dem Hotspot Athen. Vielen Dank dafür.
Radio 1.
So, dann darf ich Sie nochmal offiziell zum Podcast-Bonus-Track begrüßen. Nachdem ja vorhin ein außerplanmäßiger Einschub gemacht werden musste wegen Sendepanne. Aber wir bleiben beim Thema elektronisches Buch, Papierbuch. Friedliches Nebeneinander verändern das Publizieren, Handeln und Lesen. So war es überschrieben im Medienmagazin vom 11. Oktober 1998. Damals der Anlass, die Frankfurter Buchmesse.
50. Frankfurter Buchmesse auf Radio 1.
Es lebe das Buch aus Karton, Pappe und Papier, aber mit ihm auch die elektronische Entsprechung als Diskette, CD-ROM, elektronisches Buch oder mittels Bitstrom via Internet direkt als Text oder einfach nur bestellt. Das normale Buch hat zeitgemäße Varianten gefunden, die selbstverständlich und ohne Scheu, so scheint es, integriert werden in die Welt des Buches. Der papierne Texttransport ist kein Monopol mehr, aber da er über 3000 Jahre hinweg optimiert wurde, ist er in vielen Bereichen konkurrenzlos. Doch so scheint es, der normale Versand gehört der Vergangenheit an. Die Druckerei wird zu Hause sein oder im Buchladen. Was bedeutet das für den Buchmarkt? Ich bin jetzt verbunden auf der Buchmesse mit Eugen Emmerling, Sprecher vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Welche Veränderungen sind denn bereits vorhersehbar?
Veränderungen sind immer im Buchmarkt da gewesen. Wir haben mehrere Revolutionen erlebt im Bereich der Drucktechnik, im Bereich der möglichen Bindetechniken im Transportsystem. Auch die neuesten Veränderungen sind längst integriert in den vergangenen Jahren. Beispiel, jedes gedruckte Buch beinhaltet ja schon mal einen digitalisierten virtuellen Text. Bevor der Text gedruckt vor dem Leser liegt, war er ja schon mal in einer elektronischen Fassung vorhanden. Das ist ja ganz interessant.
Aber auch erst seit einigen Jahren.
Seit etwa 5 Jahren. Insofern merken wir gar nicht, wenn wir zu dem herkömmlichen Mediumbuch greifen, wie weit die Technik schon fortgegriffen ist. Lassen Sie mich ein paar Thesen aufstellen. Erstens, das gedruckte Buch, und das hat diese Buchmesse bewiesen, das gedruckte Buch wird in den nächsten Jahren seinen Platz als das führende Medium behalten. Punkt 1. Zweitens, es wird ergänzt werden, es wird nicht verdrängt werden, aber es wird ergänzt werden durch intelligente Parallelmedien wie Online-Dienste, Beispiel Internet, oder Offline-Systeme, Beispiel CD-ROM. Und der kluge Nutzer von Informationen, der wird sich aussuchen, was er nutzen wird, ob er beispielsweise im professionellen Bereich, im Bereich der Wissenschaft oder im Berufsbereich eine lose Blattsammlung, ein gedrucktes Buch einerseits nutzt, wenn er es täglich, stündlich zur Hand nehmen muss, aber andererseits, wenn er bestimmte Texte in Briefe übernehmen muss, als Anwalt, als Steuerberater, als Arzt, ob er dann eine CD-ROM anschafft, wo er sich viel Tipperei spart oder seinen Mitarbeitern, oder ob er beispielsweise, wie wir das ja auch bei der Telefonauskunft heute schon tun, einen Online-Dienst nutzt, wenn er punktuell schnell eine bestimmte gezielte Information einmal braucht, die er sonst nie wieder braucht. Dann wird er einen Online-Dienst nutzen, wird die relativ teuren Leitungsgebühren zahlen und wird dessen Vorteile, die Aktualität nämlich und die Schnelligkeit nutzen. All das ergibt ein Zusammenspiel und die Medienwelt wird fantastisch interessant werden in den nächsten Jahren, weil auf dieser Buchmesse, bei der rund 1.800 der 6.500 Verlage, die hier sind, elektronische Bücher, elektronische Publikationen an ihren Ständen schon anbieten, dazu übergegangen sind, Mischformen vorzustellen, ergänzende Medien vorzustellen. Buchhändler und Verleger sind keine Papierhändler, das zeigt diese Buchmesse, sondern sie verbreiten Inhalte.
Sie sagten, der Markt sei vielfältiger geworden, aber ist er damit nicht auch unübersichtlicher geworden? Welche Konsequenzen hat das nun wiederum für die Buchpreisbindung, die ja auf Kritik in der EU stößt? Lässt sich das Buch zukünftig mit allen Begleitmedien überhaupt preislich stabilisieren und kontrollieren?
Der Bundesgerichtshof hat uns zugesagt, dass CD-ROMs dann, wenn sie Bücher ersetzen, also wenn sie ihren Schwerpunkt, so wie das gedruckte Buch, auf Informationen, die zu lesen sind, haben, dass dann die Preisbindung auch möglich ist. Aber das ist, glaube ich, ein Nebenthema. Das Wichtige ist, dass wir für den Buchmarkt in Deutschland, für die 800.000 lieferbaren Titel, das muss man sich vorstellen, 800.000 lieferbare Bücher bekommen Sie in jeder Buchhandlung, dafür und für die rund 75.000 Neuerscheinungen Rahmenbedingungen schafft, die es ermöglichen, dass diese Titel auch tatsächlich an die Käufer kommen, dass nicht einige wenige Firmen den Buchmarkt dominieren, wenn sie kapitalstark sind, wenn sie Dumpingpreise bieten können, wenn sie andere im Preis unterbieten können und dass wir dann nicht eine Situation bekommen, dass einige wenige tausend Bestseller den Buchmarkt dominieren. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, Sie haben es angesprochen, ist, wir haben neue technische Verbreitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten. Das Internet ist ein Beispiel. Das erfolgreichste Produkt im neuesten Medium der Welt, im Internet, ist das älteste Medium der Welt, das Buch. Kein anderes Produkt wird so oft über das Internet verkauft wie das Buch. Das ist zunächst ja mal positiv. Und wenn die Auguren und die Kulturpessimisten, und wir haben etliche davon in Deutschland, dann hergehen und sagen, ja gut, die Bücher werden zwar gekauft, aber gelesen werden sie nicht von den Internetnutzern, dann müssen wir einfach darauf verweisen, dass diese Voraussagen seit der Einführung des Fernsehens in den 60er Jahren immer wieder da waren. Das neue Medium sei der Fressfeind des alten Mediums. Kein Wort davon. Heute wird mehr gelesen als jemals zuvor. Und auch das Internet ist ein Medium für aktive, kluge Menschen, die sich ihre Informationen suchen, jedenfalls in der Regel. Es gibt die Ausnahmen wie überall. Und die werden die Medien nebeneinander geschickt nutzen. Das Internet als Buchhandelsform wird Zukunft haben. Die Preisbindung ist dadurch nicht berührt, denn wer an deutsche Kunden in Deutschland Bücher verkauft, deutsche Bücher verkauft, der muss sich an den von ihm unterschriebenen Preisbindungsvertrag halten. Das ist nicht das Thema.
Also mir scheint, der gemeine Buchkäufer wird die Übersicht verlieren. 800.000 Titel, die Zahl wird sich da sicherlich auch noch erhöhen, wenn die bisher aus ökonomischen Gründen für eine Nachauflage nicht mehr zur Verfügung stehenden Bücher dazukommen, weil der elektronische Einzelversand bis in meinen Drucker hinein möglich wird. Das verlangt aber nach effektiven Orientierungshilfen. Welche gibt es und welche wird es geben?
Wir haben das Verzeichnis lieferbarer Bücher, das VLB, das ist im Internet unter buchhandel.de neben vier weiteren Datenbanken, zum Beispiel das Verzeichnis elektronischer Publikationen oder das Verzeichnis von Musikalien zu finden. Buchhandel.de heißt die Adresse. Dort kann man auch Bücher bei der Buchhandlung ums Eck bestellen. Über 500 Buchhandlungen sind dort vertreten, bei denen man dann Bücher bestellen kann. Auch viele Berliner und Brandenburger Buchhandlungen sind da beteiligt. Das ist eine Genossenschaftslösung im Börsenverein. Aber Sie haben völlig recht. Das Grundproblem, das wir heute haben, ist die Orientierung. In den elektronischen Kellern, in denen Millionen von Texten und von Informationen versteckt liegen, findet man sich ohne ein Orientierungssystem nicht zurecht. Das ist auch die Grundfrage für die Zukunft. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat hier auf der Frankfurter Buchmesse vor 2 Tagen vorgestellt sein neues, wie wir finden, revolutionäres System Nautilus, das ebenfalls unter buchhandel.de zu erreichen ist. Wir wollen mittelfristig aufbauen so wie wir ein Verzeichnis lieferbarer Bücher für Printprodukte, für gedruckte Bücher aufgebaut haben, einen Orientierungsfaden, ein Verzeichnis lieferbarer elektronischer Produktionen im Internet mit einem einzigen Zugriff dann zu finden, bestimmte Texte, die einem Thema zuzuordnen sind. Da sind wir dabei. Wir haben die Pilotphase jetzt begonnen. Wir sind ans Netz gegangen und wir werden in den nächsten Monaten versuchen, möglichst viele, die Perspektive wäre mal alle, Texte aus deutschen Verlagen, die im Internet stehen, die abrufbar sind, zugänglich zu machen über eine Koordinationsschiene.
Bleibt aber dennoch die Frage, wer sich elektronisch nicht aufrüstet oder nicht aufrüsten kann, weil er die finanziellen Mittel nicht hat, ist der in Zukunft abgekoppelt vom Buch?
Nein, die Elektronik ist ein Teilbereich und wir müssen tatsächlich, so interessant diese neuen Entwicklungen sind, doch sehen, wie die Kräfteverhältnisse sind. Wir haben etwa 2-3% Umsatzanteil von elektronischen Produkten am Buchhandel nach rund 5 Jahren aktiven Bemühens. Das wird sich ausweiten, aber es wird sich nicht revolutionär verändern. Zweitens, wir haben 800.000 Titel von gedruckten Büchern, die die Menschen kaufen können. Und diese Titel werden Jahr für Jahr durch 70.000, 75.000 Neuerscheinungen ergänzt. Auch das bleibt beim Alten und die Bücher bleiben billig. Einfach dann, wenn die Preisbindung, wie wir hoffen, durchgesetzt werden kann, wenn wir es schaffen, dass das gebundene Buch und der gebundene Buchpreis weiterhin eine feste Größe sind, dass nicht Bücher in einer kleinen Ortschaft mehr kosten als in einer Großstadt, dass auch kleine Verlage eine Möglichkeit haben, zum selben Preis zu liefern wie größere Verlage und dass die Buchhandlungen nicht gezwungen sind, bei freien Buchpreisen nur das ins Angebot zu nehmen, was möglichst schnell, bevor der Preis verfällt, verkauft worden ist. Deshalb brauchen wir die Buchpreisbindung, die wird auch bleiben. Damit werden die Bücher stabil bleiben. Ein Wort noch zum Internet. Wir rechnen damit, aber das ist wirklich eine Perspektive, weil wir ganz am Anfang stehen. Wir haben 17,5 Milliarden Mark Gesamtumsatz im Buchhandel. Davon sind schätzungsweise rund 100 Millionen Mark Umsatz, die über den Buchversand im Internet gemacht werden. Das heißt, wir sind weit unter 1% und all das zusammen ergibt das gedruckte Buch. Und das ist das Faszinierende an dieser Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr. Das behauptet seine Vormachtstellung. Es wird aber auf eine faszinierende, bunte, auch zukunftsweisende Weise ergänzt von neuen Medien, die das Buch nicht bedrohen, sondern, ich wiederhole, es ergänzen.
Soweit von der Frankfurter Buchmesse direkt Eugen Emmerling vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Radio 1 beschäftigt sich heute ausführlich mit dieser Buchmesse. 3 Stunden lang dann das Bücherjournal auf Radio 1 um 18 Uhr. Schönen Dank und viele Grüße nach Frankfurt-Main.
Danke.
Die 50. Frankfurter Buchmesse auf Radio 1.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzeigen zu ändern.